Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Rechthaberisch und polemisch soll er auch gewesen sein, zugleich ein unschlagbarer Rhetoriker mit untrüglichem Gedächtnis, der heilige Hieronymus. Er ist einer der bedeutendsten Theologen und Schriftsteller der Christenheit und er hat die Bibel ins Lateinische übersetzt. Heute, vor 1600 Jahren, ist er in Bethlehem gestorben und sein Todestag ist auch internationaler Übersetzertag. Wir wollen das zum Anlass nehmen, um die Arbeit des Übersetzens im 21. Jahrhundert zu besprechen und machen das mit Hannes Langendörfer, übersetzt aus dem Schwedischen, Dänischen und Englischen. Zuletzt ist das Monster von Madame Nielsen in seiner Übersetzung erschienen. Willkommen im Studio, Herr Langendörfer.
Herzlichen Dank.
Zwischen Hieronymus und Ihnen liegen ein paar Jahrhunderte. Was hat Ihre Leidenschaft für das Übersetzen entfacht?
Ich glaube, ich bin vielleicht beeinflusst worden von einer ganz verrückten Geschichte. Als Kind, da will man ja alles Mögliche werden. Ich wollte nicht Astronaut werden, ich wollte unbedingt Archäologe werden, das war ganz klar. Und das Vorbild war Heinrich Schliemann und ich war als Kind schon fasziniert. Er hat, glaube ich, über 15 Sprachen gelernt und er hat es mit einer Methode gemacht. Der hat sich ein Buch geschnappt, was er eh schon halb auswendig kannte, den Telemach von Fénelon, den heute niemand mehr liest, und hat den in Übersetzungen gelesen. Und hat sich dadurch das Lesen, das Übersetzen nicht anderen Sprachen beigebracht. Ich habe das später gemacht, um es kurz zu machen. Ich habe dann, mein Schlüsselbuch sozusagen war natürlich der Michel in Lönneberger. Der Michel, der im Original natürlich Emil heißt in Schweden. Das kannte ich meinerseits halb auswendig und habe ich es auf Schwedisch gelesen. Und das war mein Rosetta-Stein sozusagen.
Jetzt hat sich sicherlich in Ihrer Laufbahn auch schon einiges verändert, in Ihrer Übersetzerlaufbahn vor ein paar Jahren noch. Da konnte man sich ja häufig lustig machen, zum Beispiel über die Ergebnisse von so Übersetzungsprogrammen, was da so rauskam. Inzwischen liefern Google Translate und Co. relativ brauchbare Übersetzungen. Ja, wie ist das für Sie?
Es ist immer ganz richtig, wie Sie sagen, das ist natürlich mir auch aufgefallen. Diese Ergebnisse von Google Translate, von DeepL, die sind in den letzten Jahren irgendwie scheinbar sprunghaft wirklich besser geworden, dass man denkt, okay, das ist jetzt nicht komplett verkehrt, das kann man seinem Alltag vielleicht ganz gut brauchen. Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, dass sie sich so ein bisschen verstehen können, was da jetzt auf einmal explodiert ist. Das liegt daran, dass die Methode, nach der automatisch übersetzt wird, vollkommen über Bord geworfen wurde. Man hat bis vor ein paar Jahren gedacht, na, wir Menschen haben eine Grammatik, wir bringen dem Computer die Grammatik dabei, füttern das mit den Wörterbüchern, ist ja einfach. Und dann kann es halt eben mit der Grammatik die Sprache aufschlüsseln, so wie wir das tun. Und es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Und das war das Ergebnis dann, diese lausigen Google Translate-Übersetzungen. Mittlerweile macht man es anders. Man füttert Maschinen mit einem riesen Sammlung von so viel Büchern und Text, wie es nur geht. Gerne in Zielsprache und also in verschiedenen Sprachen mit Übersetzung. Lässt das Programm drauf los in massiver Rechenpower. Und die Programme haben gar keine Ahnung von Grammatik oder von Wörterbüchern. Die sehen eigentlich sozusagen Zahlenwolken und die merken sich ja, diese Zahl steht häufig neben der. Und wenn die da steht, dann kommt häufig auch bei dir. Und je mehr sie schon mal solche ähnliche Wolkenformationen sozusagen an ihrem inneren Computerhimmel gesehen haben, können sie das in andere Sprachen ähnlich wieder nachformen. Mhm. Und erstaunlicherweise funktioniert das besser als bei dem Versuch, denen Grammatik beizubringen.
Aber es funktioniert noch nicht so gut wie ein echter Übersetzer.
Es funktioniert halt eben nur in Grenzen. Ich will es mal so sagen, wir haben, wie gesagt, wir Übersetzerinnen und Übersetzer, wir begehen den Hieronymus-Tag ja häufig so. Also ich habe ihn jetzt fleißig auf allen vier Buchstaben verbracht und vor mich hin übersetzt. Aber viele Kolleginnen und Kollegen nutzen den Tag heute und lesen in Deutschland und im Ausland aus ihren Übersetzungen vor, auch auf uns und unseren humanen Beitrag zur Völkerverständigung und Literaturverständigung aufmerksam zu machen. Da hat eine Kollegin ein wunderbares, seltenes Bild von dem heiligen Hieronymus gepostet, was ich noch gar nicht kannte. Man sieht Hieronymus völlig geschnetzelt, wäre meine Bildunterschrift. Der liegt völlig erschöpft da und das ist auch ein schönes Sinnbild, weil wir arbeiten häufig sehr lange und sehr viel und sind auch erschöpft. Und um Ihre Frage zu beantworten, der Vorteil von Google Translate ist natürlich, das sind Maschinen, die sind vollkommen ermüdungsfrei, die arbeiten im Handumdrehen, die werden nie müde, die machen nie Müdigkeitsfehler, sie machen dann andere, die, wie wir finden, strunzdumme Fehler vielleicht, aber nie Müdigkeitsfehler, aber sie haben keinen Körper.
Aber helfen Sie dem Übersetzer, wenn der mal nicht mehr weiter weiß?
Man kann es nutzen, aber wie gesagt, weil denen vollkommen das fehlt, einen Leib zu haben und die in der Welt zu leben und sie haben keinen Begriff von Körpern in der Welt und sie können also manche Wortreihenfolgen verblüffend gut übersetzen, vor allem wenn sie es schon mal gut übersetzt wo gefunden haben. Also je vertrauter diese Computer sind mit dem Ausgangsmaterial, wenn sie Texte haben, die so oder so ähnlich schon mal irgendwo waren, Gebrauchstexte, Gebrauchsanleitungen, umso besser funktioniert das. Wenn sie die konfrontieren mit irgendwas, was ungewöhnlich ist, was eine Ironie hat, was frech ist, was gegen den Strich gebürstet ist, sprachlich, was wir Menschen ja gerade spannend finden, dann kommen die ins Stolpern und da können sie auch keine Hilfe sein für uns.
Heißt das auch, dass Sie diese Programme nicht als ernsthafte Konkurrenz wahrnehmen?
Doch, ich schaue die mir sehr aufmerksam an und wir haben, also der Übersetzerfonds hat letztes Jahr dazu eine Tagung veranstaltet, an der ich mitgewirkt habe, am LCB hier in Berlin, genau zu diesem Thema, wo wir Expertinnen und Experten eingeladen haben, die uns auch erklärt haben, diese Buzzwords, dieses neuronale Lernen, was ist das eigentlich? Und nur ist es im Augenblick so, bei literarischen Texten, bei allen Texten, die irgendwie so ein menschliches Funkeln und ein Zwinkern im Auge haben, da versagen die Computer eben regelmäßig. Und da müssen wir ran.
Aber wäre es nicht auf der anderen Seite auch für Verlage viel billiger und interessanter, solche Programme einzusetzen? Also ist das nicht schon doch eine reelle Gefahr?
Klar.
Es gibt doch auch schon Versuche, oder?
Natürlich. Also wenn ich jetzt realistisch bin, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich wäre Amazon. Viele Leute wissen nicht, dass Amazon auch mittlerweile einer der größten Spieler auf dem Markt Übersetzungen ist. Also zum Beispiel Übersetzungen ins amerikanische Englisch. Ins Englische wurde oder wird notorisch wenig übersetzt. Nur 3% aller Bücher in England, in Amerika sind Übersetzungen. In Deutschland, Frankreich sind das wesentlich mehr, 30-40%. Und Amazon ist seit neuestem, bezahlen die sehr viele Übersetzungen und bringen die raus. Amazon ist gleichzeitig einer der größten Anbieter von Cloud-Services und hat diese Rechner. Wenn ich jetzt Jeff Bezos wäre, würde ich natürlich sagen, lasst uns unsere Computer zusammenschmeißen auf dieses Problem und gucken, wie wir das rational wegsparen und rationalisieren können. Deswegen, wir beobachten es, wir nehmen es ernst, aber wir machen uns bei, wie gesagt, bei Literatur, die außergewöhnlich ist und keine gesteigerten Sorgen.
Und halten fest, noch siegt der Mensch gegen die Maschine. Der Übersetzer Hannes Langendörfer bei uns im Studio. Danke für den Besuch.
Herzlichen Dank.